Ja, wir machen, nachdem es bei der letzten Predigt zum ersten Petrusbrief um Gottes gnädige Erwählung ging, machen wir heute weiter und beschäftigen uns damit, wie Gott seine Rettung an dir erfolgreich zum Ende bringt. Und dazu lesen wir 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Gepriesen sei der Vater, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Hoffnung auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Errettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist des Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Wir sind wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung. Die Ergebnisse unserer Errettung, sie sind uns noch nicht endgültig gegeben worden. Eines steht uns noch bevor, und das ist der Leib der Unverweslichkeit. Das merken wir immer besonders dann, wenn es mal wieder zwickt und wenn das Aufstehen schwerfällt oder wenn wir von schweren Krankheiten geplagt werden. Und das soll uns wieder daran erinnern, da kommt noch was. Gott wird uns etwas geben. Das Endziel unseres Glaubens ist noch nicht sichtbar. Und wenn wir Römer 5, Vers 1 dazu nehmen, dann heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Frage, wie können wir uns der Hoffnung rühmen, die ja noch in der Zukunft liegt? Wenn man eine gute Klassenarbeit geschrieben hat, einen wunderbaren Uni-Abschluss in der Tasche hat, eine super Berufsausbildung gemacht hat. Das ist was anderes, ne? Aber wie kann man sich über eine Sache rühmen, die noch in der Zukunft steht? Dazu sollten wir klären, was ist Hoffnung? Ja, die menschliche Hoffnung, und ihr merkt schon, wohin es geht mit der Unterscheidung, die menschliche Hoffnung, sie hat weder Wissen noch die Macht über das, was man sich wünscht. Man weiß weder, ob es in Erfüllung geht, noch kann man das beeinflussen und steuern. Man hofft einfach nur, beziehungsweise das menschliche Hoffen könnte man mit dem Ausdruck vergleichen, wünschen. Ein Wünschen mit Tendenz. Ja, ich wünsche mir, dass das Wetter so bleibt. Ich hoffe, dass es gut bleibt. Boah, könnte. Hoffnung könnte in Erfüllung gehen heute. Aber ich habe keine Macht darüber. Ich habe keine Sicherheit. Es ist eine vollkommene Unsicherheit. Menschliche Hoffnung ist geprägt von Unsicherheit. Ganz anders aber ist die biblische Hoffnung, die Hoffnung auf Christus. Sie hat einen ganz, ganz festen Grund. Sie ist begründet, denn wir vertrauen auf jemanden, der die Macht hat, das auch zu erfüllen. Wir vertrauen auf jemanden, der sein Wort noch nie gebrochen hat und der dafür sorgen wird, dass das in Zukunft auch nie passieren wird. Wir vertrauen auf den Allmächtigen. Und deswegen ist diese Hoffnung fest begründet. Sie hat einen festen Anker. Und das ist der Grund, warum wir uns der Hoffnung rühmen können. Weil das nicht mehr eine unsichere Sache ist, sondern lediglich eine Sache, die noch nicht eingetroffen ist. Wir wissen ja, der Glaube ist ja mehr als ein einfach nur theoretisches Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein darauf Vertrauen, ein damit Rechnen, also der biblische Glaube, von Dingen, die schon geschehen sind. Auch wenn wir sie nicht miterlebt haben. Wir haben alle nicht gesehen, dass Jesus Christus geboren wurde, dass er gestorben ist, wie er im Himmel auferstanden ist, zum Himmel aufgefahren ist. Wir haben es nicht gesehen. Aber wir glauben es. Und zwar mit so einer Sicherheit, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten. Warum? Weil wir an einen Gott glauben und ihn in unserem Leben wahrnehmen, der allmächtig ist. Wir haben eine feste Grundlage. Und deswegen ist es für uns kein Problem, ganz sicher und zuverlässig mit Dingen zu rechnen, die wir mit unseren menschlichen Augen nicht sehen können. Zum Beispiel das ganze Evangelium, wie es geschehen ist, was hier geschrieben steht, was alles schon geschehen ist. Wir glauben es, weil wir wissen, es kommt von dem Autor, der zuverlässig ist. Und genauso ist es auch mit der Hoffnung. Es ist dasselbe Vertrauen auf Dinge, die unser Schöpfer gesagt hat, aber die sind noch nicht geschehen, sondern sie werden kommen. Es steht noch bevor. Es ist eine Gewissheit auf Gottes Wirken in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und das lesen wir in Hebräer 11, Vers 1. Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft oder worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So was unser Heil angeht, unsere Errettung in Jesus Christus, von dem wir ja bei der letzten Predigt und der vorletzten Predigt, ja in 1. Petrus 1, die Verse 1, 2 und 3, wo wir das ja schon gelesen haben, dass Gott uns diese Gnade und den Frieden geschenkt hat, dass er uns auserwählt hat zu seinen Kindern, dass er uns wiedergeboren hat aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, dass wir hier darauf hoffen dürfen, dass Gott dieses angefangene Werk auch vollenden wird. Das ist keine Hoffnung mit Unsicherheit. Naja, ich denke ja mal, dass das passieren wird. Klingt logisch, aber ich weiß es nicht genau, wieso. Nein, Diese Unsicherheit brauchen wir nicht haben. Es ist eine Hoffnung mit einem festen Anker. Ich möchte ein Beispiel bringen von Jesus und Petrus. Jesus sagt einmal zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also Jesus weiß, was dem Petrus alles passiert. Und er weiß, was für böse Absichten der Teufel hat, Petrus auszusieben von den Menschen, die Jesus vertrauen. Er möchte ihm das Vertrauen kaputt machen. Er möchte ihm zeigen, hey, woran du glaubst, das ist Quatsch. Vergiss es. Und Jesus sagt zu Petrus: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. So, Bibelleser wissen die, kennen die Antwort. Das, was Jesus zugesagt hat, worauf Petrus hoffen konnte, was Petrus noch nicht wusste, was in Zukunft alles passieren wird, aber Jesus ja schon. Genau das ist eingetroffen. Diese heftige Prüfung, diese Anfechtung kam, und das, was Jesus zugesagt hat, hat er gehalten. Dazu später mehr. In Johannes 17, Vers 20 und bis 23, da heißt es in dem Gebet von Jesus: Ich bitte aber nicht für diese, also die Jünger, die da waren, allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Aufgrund seiner Barmherzigkeit sind wir jetzt wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Das ist keine tote Theorie. Das ist keine abgedroschene Floskel. Das ist Leben, woran du dich festhalten kannst, worauf du dein ganzes Leben ausrichten kannst. Das sind keine leeren Versprechungen, das sind keine Vermutungen. Ihr wisst ja, bis zum heutigen Tag wird in Deutschland sehr viel versprochen. Ab morgen sieht die Welt anders aus. Ja, da ist die Regierung gewählt. Nein, das ist in der Bibel nicht so. Das, was hier steht, das wird auch in Erfüllung gehen. Genau das, worauf wir hoffen, das wird in Erfüllung gehen. Wir haben einen sicheren Anker in Christus. Und den haben wir aufgrund seiner Barmherzigkeit, mit der er uns wiedergeboren hat, zu dieser lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung, die er uns aufgrund seiner Barmherzigkeit gegeben hat, die gibt uns Hoffnung, auf Gerechtigkeit. Es ist eine lebendige Hoffnung auf Gerechtigkeit. Galater 5, Vers 5. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, mit Grund, mit einem guten Grund, mit einem berechtigten Grund. Wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. So, jetzt ratet mal, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Hoffnung in uns zu einer sicheren Hoffnung wird. Es ist der Herr. Durch seinen Geist haben wir diese Hoffnung bekommen. Wir verdanken diese Hoffnung dem Geist Gottes. Es kommt eine interessante Verknüpfung. Gott ist der Urheber dieser Hoffnung. Ihm haben wir das zu verdanken, dass wir es haben. Und auf unserer Seite ist der Glaube da. Also Glaube und Hoffnung verbinden sich. Weil wir wissen, dass die Wahrheit in der Bibel ist, weil wir daran glauben, weil wir festhalten an die biblischen Wahrheit, haben wir ein Fundament, auch zu hoffen, dass es auch in Zukunft nicht sinnlos sein wird, was wir hier machen. Christus anbeten, unser Leben ihm geben. Es ist sicher. Und wir werden hier auf die Gerechtigkeit hoffen und wir werden diese Gerechtigkeit erhalten. Wir wissen, dass Jesu Blut uns auf ewig von unseren Sünden reinigt. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, so, die Vergebung gilt, wenn du dich bekehrt hast und alle Sünden vergeben und danach musst du gucken, wie du weiterkommst. Nein, das, was er zugesagt hat, hält er. Ich habe zum Beispiel mal eine Weiterbildung gemacht mit einem Zertifikat als Ergebnis oder als Bescheinigung meiner Leistungen. Und nach mir haben viele andere diese Ausbildung auch gemacht, nur bei denen auf dem Zertifikat stand ein Ablaufdatum. Dieses Zertifikat ist gültig bis. Habe ich gesagt, boah, bei mir steht keins drauf. Voll gut, das gilt heute noch. Ja, ich kann das heute noch in meine Bewerbung reinlegen, die anderen, die müssen das schon seit Jahren wegschmeißen, weil es keine Gültigkeit mehr hat. Das, was wir hier an Gerechtigkeit von Jesus bekommen, hat kein Ablaufdatum. Das gilt ewig. Es hat Bestand. Und es ist nicht so, dass wir eines Tages aufwachen und sagen, oh nein, worauf habe ich bloß vertraut? Ich wusste ja gar nicht, dass Jesus nicht genug Kraft hat. Das reicht ja gar nicht. Nein. Das wird in alle Ewigkeit reichen. Wir werden nie irgendwie aus einem schlechten Traum aufwachen. Das ist Realität. Die Hoffnung ist real begründet. Das, was Jesus uns verspricht, wird er uns auch geben. Und wenn er uns die Hoffnung verspricht, wenn er uns die Gerechtigkeit verspricht und wir auf diese Gerechtigkeit hoffen, dann wird sie auch eintreffen. Er hat sich über uns erbarmt. Seine Barmherzigkeit ist auch notwendig, weil wir selbst können uns nicht selbst an unserem eigenen Barthaar aus der Sünde ziehen. Das geht nicht. Jesus hat sich erbarmt und uns befähigt zu glauben, befähigt ihm zu vertrauen, uns befähigt auch zu hoffen. Was gibt uns Gott noch mit seiner Hoffnung, mit der Hoffnung? Und zwar die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte er zuerst zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für diese nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wer freut sich auf den Himmel? Wunderschön. Diese Hoffnung wird sich erfüllen. In Christus ist diese Hoffnung begründet. Wer in Christus auf diese Herrlichkeit hofft, er wird sie auch bekommen. Heute ist nicht alles herrlich, was wir erleben, ja? Manches macht uns ein bisschen müde, manches macht uns traurig, manches macht uns richtig kaputt. Aber wir dürfen uns aufrichten, wir dürfen auf Gott schauen, wir dürfen hoffen. Die versprochene Herrlichkeit wird kommen. Und zwar in Verbindung mit der Hoffnung auf das ewige Leben. Nach meinem Tod geht's eben nicht nur 1,80 Meter unter die Erde und dann ist alles aus. Das Leben geht weiter. Nur besser. Alle Leiden, Krankheiten, Anfechtungen sind vorbei. Ich darf jetzt nur noch mit Jesus zusammen sein. Es wird wirklich herrlich sein. Ein ewiges Leben mit Jesus Christus. Und wir lesen hier in Titus 1, dass wir, ihr seht sie unten auch in Vers 2 steht, dass wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Er, der nicht lügt. Wie sicher kann das denn sonst noch sein? Gott lügt nicht. Gott ist sicher und er verspricht uns. Jesus Christus hat es uns bewiesen, indem er von den Toten auferstanden ist, aufgefahren ist in die Herrlichkeit Gottes, um uns dort zu vertreten. 1. Korinther 15, Abvers 19. Und wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Hier kommt aber auch deutlich zum Ausdruck, es gibt keine Hoffnung außerhalb von Christus. Nur in Christus kommen wir zu Gott. in dem diesseitigen Leben. Und nur in Christus werden wir das ewige Leben mit Gott in der ewigen Herrlichkeit haben. Es ist nur Christus die Tür. Es gibt keine zweite Tür. Und es gibt neben der Tür auch keinen Schleichweg. Die Hoffnung ist nur begründet in Christus. Und ich kann dir sagen, wenn du auf Christus vertraust, wird die Hoffnung dich nie zu Schanden werden lassen. Aber wehe, du versuchst einen Weg außerhalb von Christus zu suchen. Ich muss dir jetzt schon garantieren, du wirst enttäuscht sein. Es gibt keinen Weg außerhalb von Christus. Die Hoffnung ist nur in Christus. Alles andere ist genauso sicher daneben. Nicht unsicher. Es ist sicher daneben. Christus lässt uns hoffen auf das ewige Leben. Und er verspricht uns, dass wir wiedergeboren sind zu einem aufbewahrten Erbe. Dass wir etwas bekommen werden. Dass wir etwas empfangen werden. Ja, in Vers 4 und 5 haben wir gelesen, dass wir eine sichere Hoffnung haben, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Ein Erbe kannst du dir nicht verdienen. Es muss dir geschenkt werden. Und genauso auch dieses Erbe. Das kannst du dir nicht verdienen durch gute Taten, durch fleißige Gottesdienstbesuche, durch viele Stunden Bibellesen, durch harte Kniearbeit bei dem Gebet. Es wird geschenkt. Das Erbe wird dir einfach geschenkt. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Nicht erarbeiteten, nicht mit Berechtigungsschein, sondern wir haben es einfach nur empfangen. Die Sohnschaft, die Kindschaft. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Auch hier wiederum, die Aktion geht von Gott aus. Gott gibt seinen Heiligen Geist. Und jetzt rufen wir, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes. Und jetzt kommt's durch Christus. Diese Erbschaft kannst du nicht antreten außerhalb von Christus. Bist du in Christus, wirst du diese Erbschaft antreten. Und dieses Erbe, das ist unvergänglich. Das ist makellos oder unbefleckt, sagt die andere Übersetzung. Es verliert nie seinen Wert. Es ist unverwelklich. Was machen sich reiche Väter heute für Gedanken, wie sie ihr Hab und Gut sicher für die Erben anlegen? Wie sie es sicher verwahren? Dann werden Vermögensverwalter eingeschaltet. Dann werden Investitionen getätigt, die möglichst sicher sind. Das Thema Sicherheit spielt da eine große Rolle. Und vielleicht kennt der ein oder andere diesen Begriff mündelsicher. Mündelsicher, dieser Begriff kommt aus dem Rechtsbegriff, wenn jemand betreut wird oder eine Vormundschaft bekommt, dann muss der Vormund mit dem Vermögen so umgehen, dass es nicht verloren geht, wenn der Mündel irgendwann groß wird und selber dann 18 oder früher 21 wird und dann das Ganze, das Erbe antreten darf. Mündelsicher, also sicher verwahren, das Erbe sicher verwahren. Das ist ein wichtiger gesetzlicher Grundsatz im deutschen Recht. Das Erbe, das Gott uns gibt, ist mehr als mündelsicher. Das ist so wertstabil. Es verliert nicht ein bisschen. Eine Rose, die ihr hegt und pflegt und dann irgendwann schneidet und dann zu Hause sorgfältig mit Zusatzstoffen angereichertem Wasser ins Wohnzimmer stellt oder in die Küche und guckt, dass immer Wasser da ist, dass Luft da ist, dass Licht da ist und so weiter. All eure Mühe verhindert nicht, dass diese wunderschöne Rose innerhalb weniger Stunden, Tage, Wochen erledigt ist. Ja, je nach Situationen. Dieses Erbe ist unverwelklich. Das geht nicht kaputt, das verliert nicht an Wert. In Epheser 5, Vers 27, da sagt Gott zu, dass er seine Gemeinde zu einer Braut machen möchte, von makelloser Schönheit, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzel oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Das ist Christus, sein Charakter. Dinge, die er schafft, makellos zu schaffen, untadelig zu schaffen und untadelig und makellos zu bewahren. Und um das Bewahren geht es ja heute. Und genauso ist das hier mit diesem Erbe. Das Erbteil, das wir nicht verlieren können, wird aufbewahrt. Im Himmel, an dem sichersten Ort des ganzen Universums. Das ist der beste Safe. Und du hast nicht den Schlüssel, dass du in deiner Schusseligkeit das irgendwie vertrödeln kannst. Den Schlüssel hat Gott. Und deswegen ist das Erbe auch sicher. Mehr als mündelsicher. Du als Mündel kannst dich daran nicht vergreifen. Du kannst es nicht vorzeitig verplempern. Nee, das wird aufbewahrt für dich. Sichergestellt, bereitgehalten, im Griechischen heißt es Tereo, an einer sicheren Stelle aufbewahrt. Also Gott macht sehr viel, damit unsere Hoffnung fest wird. Aber interessanterweise, nicht nur das Erbe wird hier sicher verwahrt, sondern Gott kümmert sich auch um den Erben selbst, der du bist. Was würde es bringen, wenn das Erbe sicher wäre, aber der Erbe stirbt vorher, ne? Also ist nicht mehr imstande, das Erbe anzutreten. Da sagt Gott, nee. Wenn ich mir einen Erben schaffe und ihm ein Erbe bereithalte, dann sorge ich dafür, dass das Erbe sicher ist und der Erbe auch sicher dieses Erbe antreten kann. Hier dieses bewahrt, der Erbe wird bewahrt werden, das ist aus einem griechischen Wort, das früher in der Militärsprache benutzt wurde, für Wache halten. Natürlich muss Gott jetzt nicht Wache halten, ja, in der Form. Aber wir können uns das durchaus bildlich schon so vorstellen, Gott schickt seine Engel, die uns schützen. Und vor allem, er gibt uns seinen Geist ins Herz, der uns immer wieder von unseren Fehlern zurechtbringt und immer wieder uns neu ausrichtet, der dafür sorgt, dass der Erbe das Ziel erreicht. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust, wirst du wahrscheinlich feststellen, wenn du ehrlich bist, dass es immer wieder Rückschläge und Einschnitte gab, an denen du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen. Ich muss was ändern. Hier muss sich was ändern. Irgendwie läuft was falsch in meinem Leben. Dass du überhaupt zu dieser Einsicht kommst, dass du überhaupt realisierst, das geht so nicht weiter. Das ist doch nicht auf deinem klugen Mist gewachsen. Das kommt vom Herrn. Er sorgt dafür, dass der Erbe auch ankommt. Gott hält Wache über uns und er gibt uns Kraft zu glauben. Wenn Gott das nicht tun würde, würde der Satan doch schon längst und lange hinterlistig uns umgebracht haben, damit wir nie das Ziel erreichen. Wir lesen doch, dass er umherschleicht wie ein Löwe, der versucht zu verschlingen, wen er kann. Möglichst die Auserwählten auch noch. Aber es steht ja möglichst. Es ist ihm nicht möglich, weil Gott Wache hält. Weil Gott bewahrt. Und solange, bis die Errettung geoffenbart wird. In Epheser 2, Vers 8 bis 10, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir sind aus Glauben gerettet, der uns gegeben wurde. Wir sind seine Schöpfung in Christus Jesus. Und deswegen können wir auch mit Petrus zusammen hier in Vers 3 sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil Gott uns bewahrt. Gott rettet Glaubende, nicht Unglaubende, nicht Ungläubige. Die wird er bewahren, die wird er ans Ziel bringen. Und den Glauben, wie spielt das jetzt zusammen? Ja, Gott rettet uns durch seine Macht. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Gott bewahrt uns durch seine Macht. Und das geschieht, indem wir glauben. Er weckt in unserem Herzen den Glauben. Und wir gehen dann im Vertrauen auf ihn die Schritte, die er uns zeigt. Ganz im Gehorsam, so wie wir auch berufen worden sind. Ja, in Römer 10, Vers 17, da heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung und nicht aus der Idee eines Menschen. Nicht aus den Verdiensten eines Menschen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Schlussendlich, der Glaube kommt aus Gottes Wort. Der Glaube kommt von Gott. Deswegen können wir sagen, dass Gott uns rettet oder Gott uns bewahrt in seiner Kraft durch den Glauben. Es schließt sich nicht aus. Gott nutzt den Glauben in uns, um uns zu bewahren. Gottes Wort hat Macht, in einem mit Sünden toten Herzen Glauben zu erwecken und ihn dann zu bewahren. Jesus hat gebetet, dass der Glaube nicht aufhöre. Und Jesus selbst sorgt dafür, dass du auch dieses Erbe dann antreten kannst. Dieses Sorgen dafür, das steht in seiner göttlichen Kraft. Das lesen wir in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen für immer vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ja, hier im Kontext von Hebräer geht es darum, dass es nicht ein Mensch, der eine Zeit lang lebt und für diese Zeit einwirken kann, sondern er ist einer, der immer lebt und der immer derselbe bleiben wird. Und weil er der Anfänger ist und immer bleibt und immer lebt, wird er auch der Vollender sein. Wir haben hier einen, der dafür sorgt, dass das, worauf wir hoffen, auf die Erfüllung seiner Versprechen, dass das auch passiert. Und in seiner göttlichen Kraft gibt er uns alles, was wir brauchen. Alles, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen, das hat seine göttliche Kraft uns geschenkt. Das lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 3. Jesus Christus als unser Hohepriester steht beständig in Fürbitte für uns vor Gott. Würde Jesus aufhören, für dich und für mich zu beten, würden wir es nicht schaffen. Beispiel aus dem Alten Testament. Das Volk Israel kämpft gegen die Amalekiter und Mose steht und betet. Das ist ein sehr plastisches Beispiel. Sobald Mose aufhört zu beten, fangen die Amalekiter an zu gewinnen und drängen die Israeliten zurück. Und Mose sieht, ich bin müde geworden im Gebet. Holt sich Helfer, damit er weiterbeten kann. Und er betet und das Volk Israel siegt. Und Petrus hat das ja auch selbst erfahren. Ja, als sein Glaube schwach wurde. Und er in dem See Genezareth versinken würde, weil er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen geschaut hatte. Was macht Jesus da mit seiner göttlichen Kraft? Er zieht ihn da wieder raus. Er hilft ihm wieder auf. Er lässt ihn nicht einfach versinken. Jesus sorgt auch für dich und für mich, dass dein Glaube und mein Glaube nicht aufhören werden. Wenn er den Glauben pflanzt in unser Herz, dann sorgt er auch dafür, dass er nicht aufhört. Die Schriftstelle haben wir schon gelesen aus Lukas 22, ja, dass er betet für uns, dass der Glaube nicht aufhört. Und wenn wir jetzt ein paar Verse weiter in Lukas 22 gucken, da hat Petrus das erlebt. Er hat ihn verleugnet, er hat Jesus verleugnet in dem Hof, wo die anderen zusammensaßen. Er hat sogar geschworen, Eid abgegeben. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Nichts zu tun mit dem, kenne ich nicht. Und wer gibt ihm diesen Gedanken, dass er falsch liegt? Das war nicht seine glorreiche Idee, Mann, Petrus, denk doch dran. Jesus hat gesagt, ich werde einen Hahn zum Krähen bringen, nachts, wo es dunkel ist, wo alle Hähne normalerweise, wenn sie gesund sind, schlafen. Aber diesen Hahn, den werde ich zum Krähen bringen. Und du sollst wissen, ich werde das tun, nachdem du so dermaßen dich versündigt hast. Du sollst wissen, das hat einen eindeutigen Zusammenhang. Der wird nicht zufällig wach werden und krähen. Der kräht wegen dir, Petrus. Wegen dir kann er nicht schlafen. Und der Hahn kräht. Er kräht. Das war Jesus seine Erhörung auf die Bitte, dass sein Glaube nicht aufhören soll. Damit gibt er ihm nochmal einen Stups. Petrus, du weißt ja, der Hahn, ne? Und Petrus wird wach und weint bitterlich. Er erinnert sich an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Das ist unser Herr. Und wenn er dafür nachts einen Hahn aufwecken muss. Aber er hält sein Versprechen. Wenn wir fallen, weil wir auf unsere eigene Kraft vertraut haben, dann erinnert uns Jesus an seine Kraft, um in uns Reue und Buße zu bewirken und anschließend unseren Glauben zu stärken. Wenn wir heute nach Hause gehen, ich glaube, es macht Sinn, dass wir mal drüber nachdenken, wie viel Kleinglauben wir haben. Und dass wir Jesus das bekennen, ihm das alles vor die Füße legen, das bereuen und anfangen, richtig zu vertrauen. Ja, wir sehen, die Aussicht auf die Bewahrung, sie lässt uns jubeln. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. So viel Schwachheit in uns, so viel Kleinglauben, so viel Versagen. Und Jesus trägt uns durch. Wir werden sicher ankommen, weil Jesus uns durchträgt, weil er uns immer wieder zum Gehorsam bringen wird, uns immer wieder zur Umkehr bringen wird, uns immer wieder in unseren Schwachheiten aufhelfen wird. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Ist das nicht ein Grund zum Jubeln? Das ist der Inhalt von einem Abendmahl. Gedenken an sein Leiden und Sterben. Jubel und Freude. Ich als Versager bin aufgefangen. Ich bin gerettet in Christus. Aber dieser Glauben, den Gott uns schenkt, um uns zu bewahren, dieser Glaube, der muss bewährt werden, der muss sich als echt erweisen. Ja, in Vers 7 lesen wir, dass die Prüfungen, die wir bekommen, uns Gelegenheit geben, uns in unserem Glauben zu bewähren. Und dann bringt Petrus das Beispiel von dem Gold im Schmelztiegel. Gold, ja, man weiß, da ist Gold in diesen Brocken. Aber ganz sicher weiß man das, wenn man das Ding schmilzt. Wenn man das so heiß macht, dass alles verbrennen würde, außer Gold. Gold würde einfach schmelzen und der ganze Rest würde, die ganze Schlacke würde sich trennen vom Gold. So ist das mit unserem Glauben. Damit absolut sicher ist, dass unser Glaube echt ist, bringt Gott uns in Prüfungen, in den Schmelztiegel hinein. Ja, bei dem einen ist er richtig heiß und bei dem anderen ist er 7-mal heißer. Aber jeder muss mit seinem Glauben in die Prüfung. Jeder. Der Glaube muss bewährt werden. Wir müssen in die praktische Erprobung. Der Glaube muss sich als brauchbar, als geeignet erweisen. Ja, und in dieser Erprobungsphase, da wird gezeigt, dass wir das theoretisch Erkannte auch praktisch, aktiv leben können. Dass wir nicht nur fromm die Worte sagen, ja Herr, ich vertraue dir. Sondern wenn es uns richtig schlecht geht, die Zeichen um uns herum richtig schlecht stehen, dass wir dann ganz ruhig und gelassen durch die Zeit gehen können und sagen, Herr, du hast es in der Hand. Ich brauche keine Panik schieben. Du hast die Übersicht. Aber glaubt mir, das ist nicht immer automatisch der Fall. Ja, so manches Mal brauchen wir mehrere Anläufe. Nochmal nachsitzen, Prüfung wiederholen. Ich bin so dankbar, dass es bei Gott nicht drei Prüfungsversuche gibt, sondern mehr. Dass Gott hier sehr, sehr geduldig ist mit mir und mit dir auch. Und der Glaube stellt sich praktisch unter Beweis, wenn er tätig wird, wenn er durch seine Werke tätig wird. Und das lesen wir in Jakobus 2, Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass dieser Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Wenn der Glaube echt ist, dann kommt da was raus. Das ist in etwa so wie bei einem Samenkorn. Wenn wir das in die Erde stecken und es ist echt, dann fängt es an zu sprossen und es entsteht eine Pflanze. Es ist aber nur eine künstliche Nachbildung, so ein Stück Plastik, das aussieht für unsere Augen, auch unter dem Mikroskop aussieht wie ein Samenkorn. Da wird nichts passieren. So ist auch der Glaube. Wenn er echt ist, wird er Werke hervorkommen lassen. Das Ergebnis werden fruchtbare Werke sein. Und das zeigt sich in der Bewährung. Die Bewährung ist wichtig, damit wir bei der Offenbarung Jesu Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge haben. Das werden wir haben, wenn der Glaube bewährt ist. Also Gott sagt nicht einfach, ich gebe dir den Glauben und ab in den Himmel. Er will, dass wir geprüft werden. Er will, dass wir das praktisch leben. Und deswegen wird unser Glaube bewährt. Und aufgrund der Bewährung, Vers 7, erhalten wir bei der Offenbarung Jesu Christi Lob, Ehre und Herrlichkeit. Also es lohnt sich, sich diesen Prüfungen zu unterziehen. Und wir brauchen keine Angst haben, wenn die Prüfungen kommen, dass wir verfehlen werden. Den Glauben, den Gott uns gibt, der ist echt. Wir müssen uns in diesem Glauben nur üben. Wir müssen lernen, vertrauen. Das ist wichtig, denn der aktive Glaube, er lässt dich Jesus besser kennenlernen. Ja, und das lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 5 bis 8. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. In anderen Worten, er wird bewährt werden. Ja? Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Seht bitte Prüfungen und Bewährungen nicht als eine schwierige Sache an, sondern als etwas Gutes an, denn dadurch werden wir Jesus Christus besser kennenlernen. Diese Bewährungen, sie bringen auch standhaftes Ausharren. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zu Vollkommenheit werden. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Interessant, das ist genau das, was Jesus mit seiner Gemeinde vorhat. So macht er das, indem er unseren Glauben stärkt, unseren Glauben prüft und uns in seiner Erkenntnis führt und uns so vorbereitet. Also Bewährung ist ein ganz wichtiges Mittel im Glaubenswachstum und in der Vorbereitung für die ewige Herrlichkeit. Das bewirkt bei uns Ausharren. Also setzt allen Eifer daran, lasst uns deshalb das von Gott Geschenkte auch wirksam in uns werden. Und diese Bewährung in unserem Herzen, die kommt zustande, weil Gottes Kraft am Werk ist. Nicht, weil wir so stark sind, weil wir es können, sondern weil Gottes Kraft zum Ausdruck kommt. Ja, wir haben in Vers 5 gelesen, dass euch, die ihr glaubt, dass ihr durch seine Macht bewahrt werdet, bis an das Ende bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Gott macht das, indem er uns in Anfechtungen hineinführt. Ja, in Jesaja beispielsweise heißt es, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Oder im Psalm 119, Vers 67, ehe ich gedemütigt war, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Oder nochmal Jesaja 26, Herr, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Wenn du sie züchtigst, so rufen sie ängstlich. Gott gibt uns Anfechtungen, um uns zu erziehen, um uns in seine geistliche Gnadenzucht zu nehmen, damit wir fest werden. Hebräer 12, Vers 10, da heißt es, jene, also unsere leiblichen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, Christus, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Und diese Übung, die führt uns in die Freude. Durch Nacht zum Licht. Wir dürfen lernen, uns am Evangelium zu freuen und zu jubeln. Nicht, weil wir an den Umständen froh und glücklich sind, weil alles tipptopp ist. Ich habe eine super Anstellung, ich habe ein super Gehalt, ich habe ein tolles Haus, ich habe tolle Kinder, ich habe eine tolle Verwandtschaft, ich habe eine tolle Gemeinde. Es geht mir so gut, ich habe beste Gesundheit, ich habe alles, was ich brauche. Nicht das soll der Anlass unserer Freude sein, sondern Christus. Und aus Christus heraus natürlich auch alles andere. Aber das muss der Kern, der Grundsatz sein. Die Verbundenheit mit Christus. Und deshalb lohnt es sich, auf Christus zu vertrauen, Gottes ganzer Rettung zu vertrauen. Nicht nur darauf zu vertrauen, dass er mich zu seinem Kind gemacht hat. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich ankomme. Sondern ihm zu vertrauen, dass er das Ganze, seine ganze Rettung, sein ganzes Heil an mir vollbringt. Dass er sein Versprechen ganz einlöst. Ja, in Vers 8 haben wir ja gelesen. Ihr habt Jesus zwar noch nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Das war damals schon so, ne? Die Leute, zu denen Petrus geschrieben hat. Aber ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Errettung. Jetzt schon dürfen wir die Freude von unserer Ewigkeit spüren. Dann wird es natürlich noch besser. Aber jetzt schon dürfen wir diese Freude in uns tragen. Ich rede hier von Freude. Dabei stelle ich mir die Frage, fühlst du dich vielleicht manchmal auch so wie dieser Seiltänzer, alleingelassen und ohne Sicherung? Und du stellst dir die Frage, werde ich durchhalten? Werde ich den Drahtseilakt schaffen, ohne zu kippen oder abzurutschen? Ja, das ist so oft die Wahrnehmung von unserem Leben, wenn wir auf uns schauen. Aber weißt du was? Du bist gesichert. Tröste dich. Gott sichert dich an seiner Kraft. Gott sorgt für deinen Glauben, für dein Vertrauen auf ihn. Vertrau ihm. Manchmal merkst du das nicht, dass du gesichert bist. Es fühlt sich so freischwebend an. So viel Ungewissheit im Leben. Gott hat dich dennoch gesichert. Gott hat dich am Haken. Und er lässt dich nicht vom Haken. Keine Angst. Vertrau ihm. Bevor ich schließe, nehme ich noch den Ausblick mit, den Petrus hier auch selbst hatte. Er sagte, diese Botschaft, die ist so fulminant, so herrlich, so, so grandios. Diese Gnade Gottes, wie sie sich hier zeigt. Boah, das hätten so gerne die Engel und die Propheten im Alten Testament auch kennengelernt. Vers 10, 11 und Vers 12 in unserem Text sagt das aus. Die haben die Voraussagen bekommen von dieser Gnade. Die haben verstanden, was da alles angekündigt, also teilweise verstanden, was da angekündigt wird. Aber sie konnten es nicht voll greifen. Das war noch wie ein Geheimnis für sie. Sie haben nur gemerkt, okay, das ist für eine Zeit, in der wir nicht leben, das kommt später. Aber sie hätten es so gerne gesehen und auch die Engel im Himmel, die hätten es so gerne gesehen. Und waren so gespannt wie ein Flitzebogen. Was passiert da? Was hat Gott da versprochen? Was hat er da noch alles geplant? Und als Christus dann kam und seine Gemeinde ins Leben rief, wow, die Enthüllung. Und wir, Vers 12, wir haben das Evangelium gehört. Uns ist dieses Geheimnis offenbart worden. Also wenn ich das lese, da muss ich sagen, nee, ich hätte doch nicht lieber in der Zeit von Jesus gelebt. Ich weiß jetzt viel mehr als die Leute damals. Ich habe so viele Bibelstellen, die das so offenbaren. Das waren alles noch Fragen damals. Dafür haben wir heute die Antworten. Die Engel, die hatten vor der Erschaffung von Adam und Eva Gottes gerechte Strafe an dem abgefallenen Engel, an dem Luzifer gesehen. Gnade kannten sie nicht. Und die Propheten, denen hatte Gott vorausgesagt, dass er Gnade ausüben würde. Aber sie wussten nicht, wie Gott das machen wird. Wie Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein kann. Wie soll das funktionieren? Das war für sie noch ein Rätsel. Aber wir haben es offenbart bekommen im Evangelium. Und das hätten die Propheten gerne erlebt. Und die Engel hätten es gerne gesehen und verstanden. Und jetzt fassen wir kurz zusammen, nämlich den Vorsatz, den die erwählende Gnade hat, die Erwählung, dass sie ein ausschließlicher Gedanke Gottes ist, dass die Erwählung uns durch die wahre Gnade in den Gehorsam führt und dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, dass unsere Hoffnung in Christus besteht, dass wir das Wissen haben dürfen, dass Gott noch nie sein Wort gebrochen hat und dass die ganze Erfüllung in seiner allmächtigen Hand liegt. Sie hätten auch gerne gesehen, wie Gott das Erbe aufbewahrt für uns. Wie funktioniert das, dass Gott den Menschen an seine Hand nimmt, ihm Verantwortung gibt und trotzdem dafür sorgt, dass er ankommt? Dass das Erbe nicht verloren geht. Wie macht Gott das? Wie bewahrt Gott seine Erben zur Errettung? Die Enthüllung war, dass er uns durch seine göttliche Kraft in der Bewährung des Glaubens bewahrt. Du hast allen Grund zur Freude. Und lass uns den Vers 6 nochmal zum Abschluss lesen, bevor wir beten. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet.